for the people. This is for the people. This is for the people. This is for the people. And this is for the people who were never heard. It's a voice for the voiceless.
Corona, Krise, Klassenkampf. Die Covid-Krise hat massive gesellschaftliche Veränderungen hervorgebracht. Deutlich wurde das vor allem in der Arbeitswelt. Prekäre Berufe wurden auf einmal als systemrelevant sichtbar. Die Einführung von Homeoffice verändert Branchen. Und mit Streiks machen in vielen Sektoren die ArbeiterInnen klar, dass sie nicht bereit sind, die Folgen der Krise zu bezahlen. This is for those who go nonstop, nurturing the children harassed by the cop. It's like fuck the many and serve the few in this world of madness.
In dem Magazin Corona, Krise, Klassenkampf gehen wir der Frage nach, wie sich die Arbeitswelt durch die Corona-Krise verändert hat. Jeden dritten Freitag im Monat zwischen 17 und 18 Uhr auf der 95,8 MHz bei Radio Z. Gefördert und unterstützt durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt sowie die Hans-Böckler-Stiftung.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde Stoffwechsel am heutigen Freitag, den 21. Wie ihr schon gehört habt, hört ihr heute eine neue Ausgabe von unserem Magazin Corona-Krise Klassenkampf. Da haben wir ein vollgepacktes Programm, in das wir dann auch gleich hineinstarten möchten.
Wir haben heute nämlich bei Corona-Krise Klassenkampf mehrere Themen für euch. Und zwar einmal ein Interview mit der GEW zur Arbeitssituation an Schulen und zur Corona-Lage an den Schulen. Dann ein Interview mit der Gewerkschaft Verdi zu dem Streiks bei der Postbank. Und außerdem für euch ein Interview mit der SAV zu den Streiks und Auseinandersetzungen in Kasachstan. Letzte Woche gab es Streiks bei der Postbank. Zu diesen Streiks hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen und wir haben ein Interview geführt mit Tina Scholze von Verdi über die Streiks bei der Postbank und wie sich die Gewerkschaftsarbeit in Zeiten der Pandemie verändert hat. Letzte Woche gab es Warnstreiks bei der Postbank in Bayern. Im Moment laufen Tarifverhandlungen bei der Postbank. Was fordert Verdi in diesem Arbeitskampf?
Genau, wir haben die Tarifverhandlungen der Postbank. Das heißt, es sind zwei Teile, einmal die Postbank und der Zahlungsverkehr und eben auch der Filialvertrieb. Und wir fordern insgesamt eine Erhöhung um 6%, mindestens 180 Euro mehr Gehalt. Wir fordern eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 150 Euro sowie eine unbefristete Übernahme, einen pandemiebedingten Belastungsausgleich für die Kolleginnen und Kollegen in den Filialvertrieben und auch eine Beteiligung des Arbeitgebers, betrifft dann eher wieder die Postbank und die Backoffice-Einheiten, für die eine Mobilitätspauschale beziehungsweise auch eine Pauschalzahlung für Mehraufwendungen im Rahmen von mobiler Arbeit.
Ja, Sie haben es ja bereits erwähnt, Teil von den Forderungen ist auch ein Ausgleich für Ausfälle wegen Covid. Also Corona ist natürlich auch ein Thema in dem Streik. Wie hat sich da die Pandemie auf die Arbeitsbedingungen und auf die Beschäftigten von der Postbank ausgewirkt und in welchen Bereichen?
Also es hat sich überall ausgewirkt, kann man sagen. Bei den einen, also gerade bei den Backoffice-Einheiten natürlich so, dass da auch viele Kolleginnen und Kollegen seit knapp 2 Jahren jetzt gar nicht mehr ins Büro kommen, sondern alles von mobil aus erledigen. Im Filialvertrieb hingegen kann man sich das ungefähr vorstellen wie im Handel. Also die sind ja quasi von früh bis abend am Schalter und haben natürlich dementsprechend auch den Kundenverkehr, die Probleme, die auch Kolleginnen und Kollegen im Handel haben mit uneinsichtigen Kunden oder Kundinnen oder eben auch natürlich ein erhöhtes Risiko, den Infektionen ausgesetzt zu sein, solche Sachen. Und natürlich auch, weil bestimmt eine Krankenquote oder so, also wenn jemand in der Filiale ausfällt, dann natürlich auch eine Mehrbelastung durch einen erhöhten Arbeitsdruck, weil halt nicht genügend oder nicht so viel Beschäftigte da sind, wie sie in der Regel da sind, wobei das ein bisschen nicht ganz so stark ist. Da spielt jetzt für die Beschäftigten selber eine Rolle, dass sie ein bisschen Personal in manchen Filialen zusätzlich haben, weil andere Filialen geschlossen haben. Also die Postbank hat ja entschieden, Filialen zu schließen, also ganz zu schließen, zuzumachen, im Zusammenhang mit, ja, sind die noch rentabel, und da teilweise ist dann Personal in andere Filialen dafür aufgenommen worden. Also, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch, je nachdem, wo das Ganze ist, für manche Filialen auch so, dass sie zeitlich bedingt schließen mussten, weil sie nicht genügend Personal hatten, auch aufgrund von Covid-Ausfällen oder so.
Wie wirkt sich die Einführung von Homeoffice aus auf die Beschäftigten? Also ist das positiv, negativ? Also wie ist das gelaufen?
Also ich glaube, da gibt es auch Positives wie Negatives zu berichten. Das kommt halt so ein bisschen drauf an, hat man zu Hause zum Beispiel auch den Platz und die Ruhe, gut zu arbeiten, oder hat man die nicht. Für viele ist es schöner, ins Büro zu fahren, weil sie einfach auch eher kommunikativ unterwegs sind. Also es musste sich natürlich ein Stück weit alles finden. Manche leben sich gut ein im Homeoffice, die wollen eigentlich auch nicht mehr zurück, und andere sind froh, wenn sie wieder zurück dürfen. Also da gibt es im Endeffekt auch nicht das eine Konzept, das für alle passt, muss man sagen, wie überall, glaube ich.
Und wie hat da das Unternehmen das unterstützt? Also mussten da jetzt alle einen eigenen Computer mitbringen, oder wurden da auch die Möglichkeiten geschaffen?
Also teils, sag ich mal, man konnte einen Schreibtischstuhl oder so, das konnte man zum Beispiel mit nach Hause nehmen. Aber dass jetzt eine große Ausstattung bezahlt worden wäre, das eben nicht. Also es gibt so ein paar Sachen, die man eben, ne, weil man es ja auch ein Stück weit muss, und die Kolleginnen und Kollegen ja in dem Sinn nicht mobil arbeiten, sondern eigentlich ja wirklich nur im Homeoffice, wobei es trotzdem mobile Arbeit heißt, eben um genau sowas umgehen zu können, dass man eben keinen wirklichen Arbeitsplatz schaffen muss zu Hause. Und dann sagt man eben mobile Arbeit, und dann hat man halt so ein paar Sachen, die man sich dann als Arbeitgeber auch spart. Und ich sage jetzt mal so, im Moment ist es halt auch so, dass der Arbeitgeber auch sagt, naja, die kommen ja dann alle wieder rein, warum sollte ich denen jetzt Schreibtisch zu Hause hinstellen und so weiter und so fort, weil das ist ja jetzt nur pandemiebedingt. Also das ist so ein bisschen, da muss man, glaube ich, auch gucken, wie geht es danach weiter. Also ohne Pandemie möchte der Arbeitgeber diese mobile Arbeit verlängern oder die Möglichkeiten auch schaffen für Beschäftigte, die das durchaus gut finden, dass sie auch mehr von zu Hause arbeiten. Und deswegen wollen wir eben auch hier die tariflichen Rahmenbedingungen schaffen, wenn das ist, also wenn das kommt, dass eben mehr von zu Hause gearbeitet wird, dass es nicht nur auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird, sondern dass die dann entsprechend auch ihre Mehraufwendungen oder auch ihre Arbeitsplätze entsprechend ausgestattet bekommen.
Soweit erstmal unser Interview mit Tina Scholze von Verdi zu den Tarifauseinandersetzungen bei der Postbank. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Musik und dann geht es weiter mit dem Interview. Wir sind mitten in einem Gespräch mit Tina Scholze von der Dienstleistungsgesellschaft Verdi. Wir sprechen mit ihr über die Tarifauseinandersetzungen bei der Postbank, die zurzeit stattfinden. Und jetzt im zweiten Teil des Interviews sprechen wir insbesondere über die Herausforderungen, die ein Arbeitskampf unter Pandemiebedingungen mit sich bringt. In Ihrer Pressemitteilung haben Sie davon gesprochen, dass es ja jetzt, in Anführungszeichen, jetzt kein normaler Streik ist, sondern ein Homeoffice-Streik. Was kann man sich darunter vorstellen? Wie ist das abgelaufen?
Also in der Regel ist es ja so, wenn wir streiken, dann streiken wir erstmal, wenn es geht, auch in der Öffentlichkeit, um unsere Forderungen dann natürlich auch irgendwie sichtbar zu machen. Aufgrund von Corona ist es jetzt momentan auch ein bisschen schwierig, weil es eben viele Sachen gibt, die man einhalten muss. Und deswegen haben wir uns entschieden, auch aufgrund unserer Erfahrungen in den für unseren Bereich jetzt momentan laufenden Tarifrunden im öffentlichen Bankenbereich sowie im privaten Bankenbereich, dass wir auch bei der Postbank jetzt sozusagen das erste Mal einen Homeoffice-Streik machen. Und das kann man sich dann im Endeffekt so vorstellen, dass wir die Kolleginnen und Kollegen auf einer digitalen Plattform zur Streikkundgebung eingeladen haben und da auch vielleicht jetzt nicht alle teilgenommen haben, aber eben viele auch teilnehmen konnten. Und in dieser Plattform, also so eine also Online-Möglichkeit, da konnte man sich auch zusammenfinden von den örtlichen, also wenn man sich örtlich kennt. Und dann gab es eben auch Ansprachen und verschiedene Sachen, die sich alle gleichzeitig sozusagen angehört haben. Also wie wenn halt jemand eine Rede auf einer Kundgebung hält, war das dann da auch online zu sehen.
Wie bewerten Sie das jetzt im Vergleich zu anderen, also früheren Streiks, sag ich mal?
Ja, ich sag mal so, das Gemeinschaftsgefühl fehlt natürlich ein Stück weit, weil man steht nicht nah an nah und hakt sich unter und macht Remi-Demi und Lärm und unterstützt sozusagen den Redner oder die Rednerin, indem man dann vielleicht auch mal pfeift. Oder also das ist natürlich schon noch ein bisschen was anderes und ist sicherlich nicht das Erlebnis von Streik, das man bisher kennt. Es ist eine Alternative aufgrund der momentanen Situation, aber wenn wir es nicht machen müssten, hätten wir es nicht gemacht, sage ich mal so, auch wenn die technischen Gegebenheiten da sind. Das Thema mit, dass die Kolleginnen und Kollegen dann natürlich nicht extra reinfahren müssen, sondern gleich sozusagen zu Hause bleiben, das ist sicherlich auch ganz angenehm und auch ihre Streikgeldformulare sozusagen am Computer ausfüllen können und dafür nicht extra noch mit dem Zug oder so irgendwo hinfahren müssen. Das hat stimmt auch den einen oder anderen Vorteil, aber ich sage jetzt mal so, wenn Corona vorbei ist, werden wir sicherlich wieder auf die althergebrachte Weise streiken.
Ja, gibt es sonst noch Punkte, wo sich Gewerkschaftsarbeit jetzt verändert hat durch die Pandemie?
Ja, ein Stück weit natürlich auch die Ansprache der Beschäftigten. Also so früher konnte man halt durchs Haus gehen oder die Kolleginnen und Kollegen persönlich ansprechen. Das hat sich natürlich ein Stück weit geändert. Das heißt, wir haben natürlich auch versucht, unsere Kommunikation ein Stück weit umzustellen. Versuchen über, also nicht nur über Mail, auch über so Chats, Chatfunktionen übers Handy, verschiedenen Programmen, das auch sicherzustellen. Wir informieren natürlich auch über E-Mails, also E-Mails, die sozusagen bundesweit verschickt werden an die Kolleginnen und Kollegen, dass die auch immer aktuell über das Geschehen der Tarifrunde informiert sind. Aber es ist schon so, dass es eine gewisse Herausforderung ist, weil man ja natürlich nie weiß, wen hat man jetzt wirklich erreicht, wer hat es gelesen und kommt es auch bei den Beschäftigten an oder bei den Verdi-Mitgliedern an. Das ist immer so diese, sagen wir mal so, da hängt man ein bisschen in der Luft als Organisation, aber natürlich auch als Streikleiter vor Ort und ist dann darauf angewiesen, dass es hoffentlich ankommt bei den Leuten. Und da muss man auch sagen, die Beteiligung jetzt an den Streiktagen, die wir jetzt hatten in Bayern, die war sehr gut. Also wir waren sehr zufrieden und es hat uns dann gezeigt, dass die Kolleginnen und Kollegen sich auch gegenseitig informieren, falls es bei dem einen oder anderen nicht ankommt und die schon mitkriegen, wenn es um ihre Arbeitsbedingungen geht, dass sie sich dann bewegen und dass sie vielleicht gucken, wo habe ich jetzt vielleicht was verpasst oder ich bin jetzt noch nicht in dem E-Mail-Verteiler, dann sollte ich mich da mal eintragen. Also es wird, sage ich mal, von Welle zu Welle oder von Tarifrunde zu Tarifrunde ein Stückchen besser und wir versuchen natürlich auch möglichst alle Kanäle an Online-Kommunikation auszureizen.
Jetzt vielleicht zum Abschluss als letzte Frage, wie ist jetzt so der Ausblick auf die Tarifrunde, wie ist so die Stimmung bei den Kolleginnen von Ihnen und ich kann mir auch vorstellen, also das Wichtigste ist ja eigentlich wahrscheinlich zurzeit der Inflationsausgleich, weil da ja auch sozusagen ja sogar die Gefahr droht, dass Löhne niedriger werden. Ist es möglich, das zu erreichen?
Also das ist eine gute Frage. Wir haben ja jetzt sozusagen so ein bisschen die Problematik, dass wir jetzt bei den Banken jetzt seit über einem halben Jahr im Tarif, in der Tarifauseinandersetzung sind, sich die Arbeitgeber da mehr oder weniger weigern, überhaupt ein Angebot zu machen, über das wir sprechen wollen. Also da geht es um Angebote von mehreren Nullmonaten und 1%. Und die Deutsche Bank, die ja mittlerweile sozusagen die Eigentümerin der Postbank ist, also Postbank in dem Sinn gibt es ja quasi nicht mehr, die sitzt natürlich auf der anderen Seite auch am Verhandlungstisch für die privaten Banken und möchte sich da wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie über das Angebot hinaus bei der Postbank da sehr beliebt machen. Also von daher ist man da, haben wir da, glaube ich, eine sehr anstrengende Tarifrunde auch von uns vor uns. Und ob wir diese 3% oder 3,1%, die es jetzt im letzten Jahr waren, da erreichen, also zumindest wird es nicht leicht, die zu erreichen, sage ich mal. Die Hoffnung haben wir natürlich, dann gerade bei der Postbank sind wir gut organisiert. Aber auch hier muss man natürlich, weil wir nichts geschenkt kriegen, sage ich mal.
Das war ein Interview mit der Gewerkschaft Verdi. Wir sprachen mit Tina Scholze von Verdi über die Tarifauseinandersetzungen bei der Postbank. Distanzunterricht, Präsenzunterricht, Schulaufgaben ja, aber nur manche. Während der Corona-Pandemie gab es viel Verunsicherung. Auch im Bereich der Bildung. Schulen mussten auf digitalen Distanzunterricht umstellen und das, obwohl oftmals überhaupt nicht die passende Infrastruktur vorhanden war. Lehrer und Lehrerinnen mussten kreativ werden und Einsatz zeigen, um ihre Schülerinnen und Schüler weiterhin Bildung zu ermöglichen. Da bei der Pandemie immer noch nicht wirklich so ein Ende zu erwarten ist, bleibt auch die Situation an den Schulen verfahren. Der bayerische Kultusminister Piazzolo forderte nun vor kurzem öffentlich von den Lehrerinnen, dass sie die SchülerInnen nicht mit zu vielen Leistungserhebungen belasten sollten. Dieses Vorgehen stößt bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft auf Unverständnis und Ärger. Mein Kollege Sebastian hat mit Martina Borgendahle von der GEW darüber gesprochen, wieso das so ist, wie momentan die Situation von SchülerInnen und LehrerInnen so aussieht und wo noch Änderungsbedarf besteht, um diese schwierige Situation besser für alle Beteiligten zu gestalten.
Ich spreche heute mit Martina Borgendahle von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Seit März 2020 sind wir in Deutschland massiv mit dem Coronavirus konfrontiert. Es gab massive Einschnitte im öffentlichen Leben, so auch eben bei der Bildung. Also Schulen mussten schließen, Unterricht Hals über Kopf auf digitalen Fernunterricht umgestellt werden. Und jetzt, nach nahezu 2 Jahren, befinden wir uns noch immer in der Pandemie. Frau Borgendahle, wie hat sich die Situation an den Schulen denn entwickelt?
Ja, also wir haben den Eindruck, dass man sich mittlerweile schon dafür politisch entschlossen hat, das Virus jetzt einfach mal laufen zu lassen an den Schulen. In einem gewissen Maße will ich aber auch dazu sagen, natürlich gibt es an manchen Schulformen zum Beispiel diese rechtssicheren PCR-Pool-Tests. Diese werden aber hauptsächlich an den Grundschulen eingesetzt und an den Förderschulen. An den anderen Schulen wird ja nur mit den Schnelltests getestet, 3-mal in der Woche, was natürlich wesentlich viel unsicherer ist. Gerade in den letzten Tagen häufen sich ja die Meldungen, dass gerade bei der Omikron-Variante und einer niedrigeren Viruslast, also Menschen mit nicht so starken Symptomen, was ja bei den SchülerInnen recht oft der Fall ist, dass diese Tests auch nicht besonders zuverlässig sind. Das heißt, also unsere Einschätzung ist insgesamt, dass der Gesundheitsschutz an den Schulen sowohl für die Lehrkräfte als auch für die Schülerinnen und Schüler immer noch sehr, sehr löchrig ist.
Ja, Sie haben es ja gerade schon gesagt, der Gesundheitsschutz lässt da ein bisschen zu wünschen übrig, gerade in Bezug auch auf die aktuelle Omikron-Welle, die ja jetzt auch Infektionszahlen so hoch wie noch nie zuvor mit sich bringt. Sind die Klassenzimmer eigentlich wenigstens mittlerweile ausreichend gerüstet, um eben Präsenzunterricht für Lehrerinnen und Schülerinnen sicherer zu gestalten?
Ja, also wir haben uns ein bisschen gewundert. Der Kultusminister Piazzolo hat die Tage ja davon gesprochen, dass 70% der Klassenräume mit Luftfiltern ausgestattet sind. Also das ist jetzt eine Zahl, die wir zumindest nicht so bestätigen können. Mich würde sehr interessieren, wo er diese Zahl hernimmt. Das Einzige, woher man sie aus meiner Sicht haben könnte, wäre wirklich, könnte ja das Kultusministerium eine Umfrage an den Schulen machen. Wie viele Klassenräume habt ihr? Wie viele Luftfiltergeräte stehen da? Mein Eindruck ist, dass es schon Schulen gibt, bei denen das zutrifft, vor allem wieder die Grundschulen oder auch in den unteren Klassenstufen, sagt man, also wo die Kinder noch nicht geimpft werden können. Da kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das so sein könnte. An den weiterführenden Schulen ist das gar nicht mein Eindruck. Also da höre ich tatsächlich eher von den KollegInnen, dass man da immer noch auf Lüften setzt und es nur sehr wenige Räume in den Schulen gibt, in denen die Fenster nicht geöffnet werden können, wo dann also Luftreinigungsgeräte stehen. Die andere Frage ist für mich auch, weil so einmal muss ja dieses Geld quasi abgerufen werden durch die Kommunen bei der Staatsregierung, ja, für diese Luftfiltergeräte, und dann muss die Kommune die ja anschaffen, ja, und aufstellen und warten. Das dauert alles. Also das wäre auch nochmal interessant, ob er damit vielleicht auch meinte, dass 70% dieses Fördertopfes abgerufen wurden. Für mich bleibt da einfach ein großes Fragezeichen, weil es überhaupt nicht unserer Rückmeldung entspricht.
Genau, Sie hatten zu den Äußerungen von dem Kultusminister ja auch eine Pressemitteilung rumgeschickt, in der Sie auch schreiben, dass eben nur der massive Einsatz der Lehrkräfte den Bildungsbetrieb trotz massiver Versäumnisse des Kultusministeriums jetzt während der Pandemie am Laufen halten konnte. Was hat denn das Kultusministerium abseits von der ausreichenden Versorgung der Klassenzimmer noch versäumt, und wurden da mittlerweile Anstrengungen unternommen, um eben diese Versäumnisse auch wieder auszugleichen?
Ja, da habe ich viel dazu zu sagen. Also aus unserer Sicht jetzt das langjährigste Versäumnis ist sicherlich die Versorgung an den Schulen mit ausreichend Lehrkräften. Gerade im Grund- und Mittelschulbereich, aber auch im Förderschulbereich, im Bereich der beruflichen Schulen hat sich da jetzt also über viele Jahre hinweg der LehrerInnenmangel verschärft. Das heißt, die Corona trifft jetzt auf eine schon sehr stark vorhandene Mangelsituation. Plus wir haben immer noch Beschäftigungsverbot für alle schwangeren Lehrerinnen. Das heißt, also sobald bekannt ist, dass die schwanger sind, dürfen die nicht mehr arbeiten kommen. Ja. Das heißt, also diese Mangelsituation verstärkt sich durch schwangeren Beschäftigungsverbot plus Lehrkräfte, die selber erkrankt sind an Corona oder deshalb in Quarantäne müssen. Das wäre jetzt für mich mal das langjährigste Versäumnis, ja, wo man ganz klar sagen muss, hätte man da mit größeren Puffern gearbeitet, ja, würde man zum Beispiel auch mal standardmäßig auf Team-Teaching setzen, so wie es in anderen Ländern weltweit gang und gäbe ist. Also zum Beispiel in den USA ist es nicht ungewöhnlich, dass der Englischunterricht mit zwei Lehrkräften stattfindet, damit eben eine mal einzelnen SchülerInnen helfen kann, während die andere Person die Klasse im Auge hat. Bei uns ist das unüblich, aber wenn man so einen Personalpuffer quasi schon gehabt hätte von vornherein, glaube ich, würde es jetzt auch besser aussehen. Das haben wir aber nicht, und Corona traf eben auf schon fehlende zum Beispiel KlassenlehrerInnen, was jetzt verstärkt dazu führt, dass Lehrkräfte in der Vertretung zweite Klassen mitführen müssen, also im Grunde einfach mit beaufsichtigen, indem man dann zwischendrin mal das Zimmer wechselt. Da ist gut gemeint, aber Unterricht kann da natürlich in dem klassischen Sinne nicht stattfinden. Wir sprechen da von Betreuung oder dass eben zwei ganze Klassen zusammengelegt werden, ja, also zusammen unterrichtet werden. Ob das jetzt bei Corona Sinn macht, noch mehr Kinder durchzumischen, ja, das zweifle ich auch zumindest sehr stark an. Das andere, was über sehr viele Jahre schon sehr lückenhaft ist, ist die IT-Ausstattung an den Schulen. Also zum einen das WLAN, das immer noch an vielen Schulen nicht vorhanden ist oder in nicht ausreichender Qualität vorhanden. Die Lehrerdienstgeräte, die kommen, sollen jetzt zwar kommen, sind aber auch noch nicht flächendeckend ausgeliefert. Ja. Das heißt also, nur der Gutmütigkeit der Lehrkräfte, dass die gerade während der ersten Welle der Schulschließungen sofort gesagt haben, jawohl, ich nehme Geld in die Hand, ich kaufe mir selber vielleicht noch ein Gerät oder ich kaufe mir eine Dokumentenkamera, ich bin bereit, meinen privaten PC zu nehmen, ist es eigentlich zu verdanken, ja, dass dieses System am Anfang nicht zusammengebrochen ist. Also ich glaube, in anderen Berufen wäre das schwer vorstellbar, ja, dass da jemand sein privates Endgerät nimmt, um seinen Job tun zu können. Es war aber tatsächlich bei den Lehrkräften in dem Fall so.
Soweit erstmal unser Gespräch mit Martina Borgendale von der GEW über die Situation an den bayerischen Schulen und die Arbeitssituation von Lehrer und Lehrerinnen. Jetzt gibt es erstmal Musik und dann geht es weiter mit dem zweiten Teil des Interviews. Martina Borgendale von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat mit uns über die nach wie vor problematische Situation von LehrerInnen und SchülerInnen an den Schulen während der immer noch andauernden Pandemie gesprochen. Anlass dafür sind Äußerungen des Kultusminister Piazzolo, der die Lehrkräfte aufforderte, bei Schulaufgaben mit Augenmaß vorzugehen und behauptete, dass bereits 70% der bayerischen Klassenzimmer Corona-konform mit Luftfilteranlagen ausgestattet seien. Das bezweifelt die GEW und kreidet außerdem an, dass das Kultusministerium statt die Anzahl der Schulaufgaben und Proben und den Druck insgesamt durch Lehrplankürzungen offiziell zu reduzieren. Und vor allem den Schülern eine Perspektive zu bieten, liebe und stattdessen schiebt die anstattdessen schiebt der Kultusminister laut der GEW lieber den Lehrkräften den schwarzen Peter zu.
Sie haben es jetzt ja schon sehr ausführlich beschrieben, dass die Situation sehr belastend war. Ist sie mit Sicherheit auch nach wie vor noch? Wie sieht denn die Stimmung momentan bei den Lehrerinnen und Lehrern aus?
Ja, also es sind verschiedene Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass großes Unverständnis da ist, dass man den Gesundheitsschutz immer noch nicht besser im Griff hat. Also was ich mal lobend erwähnen möchte, ist, dass die meisten Kommunen jetzt auch die Boosterimpfungen für die Lehrkräfte kurzfristig und unbürokratisch angeboten haben. Also ich sage mal, bei den Lehrkräften, wer sich impfen lassen möchte und die Zahlen, die uns da vorliegen, das sind so 95% der Lehrkräfte sind geimpft, konnte das also relativ problemlos tun. Das ist gut. Was nicht gut ist, ist, dass zum Beispiel die Lehrkräfte immer noch keine FFP2-Masken jeden Tag zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist in anderen Bundesländern ganz normal. In Bayern scheint es ein logistisches Problem zu sein. Wie ich neulich nochmal im Bildungsausschuss des Landtages hörte, würde es daran scheitern. Das wundert mich alles etwas. Ja, das ist zum Beispiel was, was Lehrkräfte nicht verstehen können, was sie ärgert, dass sie dann diese Mittel des Gesundheitsschutzes dann persönlich besorgen und bezahlen müssen. Und auch die Luftreinigungsgeräte, die möchte ich auch nochmal erwähnen. Da hat man wirklich lange Zeit sehr drauf gehofft, dass dann tatsächlich, wie vom Ministerpräsidenten Söder angekündigt, am Ende der Sommerferien, dass in jedem Zimmer im Herbst in Bayern ein Luftreinigungsgerät stehen wird. Aus unserer Sicht sind wir weit davon entfernt und ich möchte auch hier nochmal den Minister auffordern, doch seine 70% mal zu erklären und zu belegen, wo er die hernimmt.
Vielleicht eine Frage zu den Schülerinnen und Schülern. Kann man die Auswirkungen des langen Homeschoolings im laufenden Schulbetrieb denn noch bemerken und sind da möglicherweise Lücken, also Bildungslücken oder auch Abstände zwischen Schülerinnen entstanden und wenn ja, wie sollte man denn damit jetzt umgehen oder wie kann man damit umgehen?
Ja, die gibt es sicherlich beim einen mehr, beim anderen weniger. Es ist auch ganz wichtig, diese Bildungslücken im Auge zu haben und das fehlt uns eben momentan, ja. Der Minister hat jetzt auch nochmal gesagt, ja, die Lehrerinnen und Lehrer sollen halt mit Augenmaß die Zahl der Leistungsnachweise dann anpassen. Aber gerade an den Realschulen und Gymnasien ist es ja so, dass das total streng vorgeschrieben ist im Kultusministerium, wie viele Schulaufgaben da zum Beispiel in Englisch, Deutsch oder Mathe geschrieben werden müssen. Das heißt, eigentlich haben die Lehrkräfte da jetzt gerade relativ wenig Entscheidungsspielraum. Genauso ist es beim Lehrplan. Da hat die GEW schon letztes Jahr sehr stark drauf gedrängt, dass vom Kultusministerium aus da was gestrichen werden muss, und zwar allgemeinverbindlich für alle Schulen, damit nicht eben die eine Schule den Dreisatz weglässt in Mathe und die anderen nehmen ihn durch. Das wäre natürlich fatal, ja, sondern dass das für alle Schulen dann gleich ist, wenn dann Wechseln stattfinden würden zwischen den Schulen. Das ist im ersten Lockdown ist das mal kurz gemacht worden, aber momentan ist es tatsächlich so, dass man zumindest was die weiterführenden Schulen betrifft, dass man an der Zahl der Leistungsnachweise von oben her festhält. Und deswegen hat uns das so geärgert, ja, zu sagen, die Lehrkräfte können das entscheiden, da müsste aber eine Grundlage vom Ministerium geschaffen werden. Und ich glaube, das wäre wichtig, dass man jetzt auch hier wieder den Druck rausnimmt, dass man klar sagt, es müssen nicht alle Themen durchgenommen werden oder man kann auch die Leistungsnachweise reduzieren und eher das Augenmerk tatsächlich drauf legt, die Lücken, die entstanden sind während der Schulschließung, während des Fernunterrichts zu stopfen.
Haben Sie eine Idee, wieso das Kultusministerium dazu kommt, so einen Appell an die Lehrkräfte zu richten, aber im Gegenzug selber offensichtlich nichts zu unternehmen, was Lehrplankürzungen oder Ähnliches angeht?
Ja, also ehrlich gesagt habe ich mich da fast gefragt, ob dem Minister das einfach rausgerutscht ist in dem Moment. An den Grund-, Mittel- und Förderschulen scheint es so zu sein, dass da die Schulen selber ein bisschen entscheiden können. Vielleicht hat er in dem Moment nicht an die weiterführenden Schulen gedacht. Oder wäre natürlich jetzt die schlimmstmögliche Interpretation, die ich ihm jetzt auch nicht unterstellen möchte. Man wollte tatsächlich das ein bisschen von sich wegschieben und auf die Lehrkräfte. Ja, das wären meine beiden Varianten. Ich glaube, ich würde jetzt gerne Ihren Hörerinnen und Hörern die Entscheidung überlassen, welche es denn eher sein könnte.
Haben Sie denn als Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Forderungen, um die Situation an den Schulen zu verbessern? Beziehungsweise was müsste denn Ihrer Meinung nach sich ändern, um sowohl Schülerinnen als auch Lehrerinnen in dieser schweren Zeit irgendwie gerecht zu werden?
Also aus unserer Sicht sind es zwei Sachen, die ich jetzt auch schon öfter angesprochen habe. Das eine ist, dass der Gesundheitsschutz ganz, ganz wichtig ist und dass da alles getan werden muss, um eben weiterhin einen sicheren Präsenzunterricht sicherzustellen. Ja, und das wären eben die Luftreinigungsgeräte, das wären die Masken für die Lehrkräfte. Natürlich gehören da auch banale Maßnahmen wie Lüften dazu, aber das, was jetzt einfach geliefert werden müsste von der Staatsregierung, das ist aus unserer Sicht nur sehr löchrig da. Das andere ist wirklich anzuerkennen, dass momentan kein normaler Unterricht stattfindet. Ja, also viele Lehrkräfte, das ist jetzt überspitzt gesagt, aber viele Lehrkräfte beklagen sich, dass sie den Eindruck haben, dass es momentan eher um Aufbewahrung geht und darum zu ermöglichen, dass die Eltern arbeiten gehen können, was natürlich auch wichtig ist für die Familien, gar keine Frage, als tatsächlich um die Wissensvermittlung. Und da fehlt einfach zum einen Personal. Das heißt, ich würde es auch als Aufgabe sehen, des Kultusministeriums weiterhin zusätzliches Personal zu beschaffen. Und zum anderen, was wir auch gerade schon besprochen haben, dass auch wieder ganz klar Kürzungen an den Lehrplänen vorgenommen werden müssen und auch vom Kultusministerium von oben her gesagt werden muss, die Anzahl der Schulaufgaben an den weiterführenden Schulen darf reduziert werden.
Das war Martina Borgendale zur Situation von den Lehrkräften und Schülerinnen an den bayerischen Schulen. Sie ist Vorsitzende der GEW, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Bayern. Graspreise, die sich von heute auf morgen verdoppeln. Das war der Tropfen, der das Fass in Kasachstan für viele zum Überlaufen gebracht hat. Seit Anfang des neuen Jahres gab es im ganzen Land massive Proteste. Tausende gingen auf die Straßen, um gegen die Machthaber zu protestieren. Es kam zu Auseinandersetzungen zwischen DemonstrantInnen und der Polizei. Irgendwann erteilte der autoritäre Staatschef Tokajew den Schießbefehl. Es gibt viele Tote. Zu der Lage in Kasachstan und auch zu den Streiks, die den Aufständen vorangingen, sprachen wir mit Dima von der Sozialistischen Alternative. Die SAV ist innerhalb der Linken aktiv und ist laut Selbstdarstellung auch aktiv in Gewerkschaften und in Bewegungen, wo sie für einen kämpferischen Kurs und die Einheit der ArbeiterInnenklasse streitet. Wir haben mit Dima darüber gesprochen, wie es zu dem Aufstand in Kasachstan kam, wer da eigentlich auf der Straße war und wie die Perspektive der Menschen jetzt aussieht.
So, ich spreche heute mit Dima Jansky von der Sozialistischen Alternative. Vielleicht vorweg, Dima, wer ist eigentlich die SAV?
SAV, das ist eine etwas kleinere sozialistische Organisation, die in der Linke, aber auch selbstständig in Deutschland arbeitet und als Ziel Sozialismus hat. Mhm. Man sagen, es geht nicht um den Wiederaufbau von Ostdeutschland oder die Sowjetunion, sondern um eine demokratische, sozialistische Gesellschaft.
Okay, dann zum eigentlichen Thema. In Kasachstan ist es ja seit 1. Januar zu massiven Protesten gegen die Regierung gekommen. Die Proteste haben sich dann auch schnell im ganzen Land ausgebreitet. Was war denn da eigentlich der ursprüngliche Auslöser für?
Okay, als Auslösepunkt spricht man heute über die plötzliche Erhöhung von Erdgaspreisen, also Flüssigerdgaspreise von ungefähr so 11 auf 22 Cent pro Liter. Das war aber natürlich nur der letzte Tropf, was den ganzen Fass zu überlaufen brachte.
Kannst du uns vielleicht ein bisschen so eine chronologische Übersicht geben, wie sich die Proteste entwickelt haben und was da so passiert ist?
Ich würde so sagen, also eigentlich die massive Proteste sind bereits seit mehreren Monaten vorhanden. Ja, zum Beispiel im Region West-Kasachstan gab es bereits vor 4 Wochen Massenentlassungen von Ölarbeitern. Also so ungefähr so 40.000 Menschen würde auf einmal entlassen. Es gab schon größere und kleinere Proteste gegen Inflation, gegen Arbeitslosigkeit. Es gab auch mehrere Verhaftungen. Ja, und das sammelte sich alles und entpuppte sich am 2. Januar, als die lokale Regierung die Forderungen von Menschen ignoriert hat. Chronologisch sieht es ganz konkret so aus. Also am 1. Januar haben die Ölarbeiter und Arbeiterinnen im Region Westkasachstan in der Stadt Janaozen so eine Art YouTube-Aufruf gestartet, wo sie die Regierung, vor allem die lokale Regierung, kritisiert haben. Am 2. Januar kam es zu Massendemonstrationen in der Stadt. Am Abend vom 2. Januar und am 3. Januar, die Prozesse haben sich überall in Westkasachstan ausgebreitet. Sie kombinierte sind gleichzeitig mit mehreren Streiks in Öl-, Gas- und Metallproduktionsbetriebe. Am 4. Januar streikte faktisch fast die ganze Öl-, Gas- und Metallbearbeitungsbranche in Kasachstan. Wir können sprechen über einen Generalstreik, über einen landesweiten Generalstreik. Und am 4., 5. Januar entwickeln sich die Proteste in Südkasachstan. Und da haben sie einen ganz anderen Charakter gehabt. Also mit Bewaffnung von Volksmassen, mit Straßenauseinandersetzungen, mit richtigen Guerilla-Aktionen, ja, und mit der Landung von russischen Truppen am Ende.
Wie haben die kasachischen Machthaber denn auf diese doch massive Erhebung ihres Volks dann auch reagiert?
Na gut, mit alten Methoden, die sie bereits mehrmals angewendet haben. Ja. Zuerst haben sie versucht, alles mit Polizeigewalt zurückzuschlagen und das ist nichts Neues. Also zum Beispiel bereits vor 10 Jahren hat die Regierung mit der Hilfe von schwer bewaffneter Polizei und Armee einen Ölarbeiterstreik in Westkasachstan zerschlagen. Ja, nach unterschiedlichen Angaben gab es zwischen 17 und 74 Toten. Ja, also, und genau gleiche Methoden hat versucht, die Regierung jetzt anzuwenden. Aber sie haben nicht erwartet, dass es gleichzeitig in mehrere Städte protestiert und gestreikt wird. Und Ausmaß von diesen Protesten hat dazu geführt, dass die Polizei und Armee ziemlich schnell desorganisiert und demoralisiert waren. Es gibt mehrere Videos, wo man sieht, wie die Protestierenden die Soldaten und die Polizisten entwaffnen. Helme, Kalaschnikows und Knüppel wegnehmen und sie einfach laufen lassen. Und also mit diesen Methoden hat Tokajews Regierung zuerst versagt. Und faktisch ab 5. Januar haben die protestierenden Massen die Polizei gezwungen, sich zurückzuziehen und in der Zentrale, in den Polizeipräsidiums zu verbarrikadieren.
Wer war denn da eigentlich auf den Straßen? Also so, welche sozialen Schichten waren da besonders präsent beim Aufstand oder ging das durch die ganze Gesellschaft und gab es da auch politische Strömungen oder Organisationen, die eine Rolle im Protest gespielt haben?
Ja, das ist eine gute Frage. Also zuerst zum Thema politische Organisationen. Nein, keine politische Organisationen. Also das war richtig so, wie sagt man das auf Englisch, so Grassroots-Protesten, ja, also von unten organisiert. Vielleicht irgendwelche soziale Gruppen im Internet, aber mehr auch nicht. Also hinter diesen Protesten standen keine Parteien. Nur vielleicht vereinzelte kleinere Gewerkschaftsstrukturen im Untergrund. Ja. Aber sonst nicht. Auch keine Oligarchen oder Terroristen oder noch etwas, obwohl das die kasachische Regierung behauptet. Die soziale Konstellation. In Westkasachstan, die Träger der Proteste, also die entscheidende Kraft, waren die klassisch gewerkschaftlich organisierte Arbeiterinnen in Öl-, Gas- und Metallindustrie. Und das hat auch den Charakter von Protesten geprägt in West- und Zentralkasachstan. Also die Leute haben da gestreikt. Wir haben versucht, ziemlich organisiert die Macht in die Städte zu übernehmen. Wir haben Barrikaden gebaut, wir haben die Soldaten entwaffnet. Wir haben sogar versucht, so eine Art Obleuteräte zu gründen, mindestens in Janaozen und Taktau. Und in Südkasachstan, in Almaty, die sozialen Massen, die den Protest getragen haben, haben einen ganz anderen Charakter gehabt. Das waren meistens jüngere Menschen, die kann man als innere Migranten, als Wanderarbeiter beschreiben. Also meistens prekarisierte Jugend aus ehemaliger verarmter landwirtschaftlicher Gebiete, so würde ich sagen.
Entwickelten die Protestierenden eigentlich abseits dieser Forderung nach der Rücknahme der Gaspreiserhöhung noch weitere oder weitergehende Forderungen? Und wenn ja, welche waren das denn?
Ja, also erste Forderung war die allgemeine Demokratisierung des Landes. Die Arbeiter haben gefordert und die Protestierenden in Almaty haben gefordert, dass es eine legale Möglichkeit für die Funktionieren von unabhängigen Parteien in Gewerkschaften entsteht, dass die politischen Aktivistinnen, die momentan im Gefängnis sitzen, dass sie freigelassen werden. Es gab eine allgemeine Forderung für die Abschaffung von alle korrupten Clans, die das Land momentan regieren. Das ist vor allem der Clan von dem ehemaligen Präsidenten Nazarbayev, der im Machtapparat stark präsent war, in Banken, in Massenmedien. Und vor zwei Tagen haben die Arbeiter in der Ölindustrie in Westkasachstan haben auch die Forderung aufgestellt, die Verstaatlichung, die Vergesellschaftlichung von der Ölindustrie.
Um der Lage wieder Herr zu werden, hat dann ja auch das kasachische Regime eben nach militärischer Hilfe gerufen und an seine Polizisten Schießbefehl erteilt. Du hast es ja schon gesagt, Russland hat dann auch Soldaten geschickt, um den Aufstand eben zu beenden. Wie sieht es denn momentan dann in Kasachstan aus? Also wurde das Ziel der Regierung erreicht und die Bewegung zerschlagen?
Leider in der Tat. Momentan ist die Bewegung zerschlagen. Und eine der Gründe dafür war, dass es in der Tat keine zentralisierte, koordinierte politische Kraft dahinter steht. Die Proteste waren ziemlich spontan, obwohl sie sich landesweit entwickelt haben, sehr kämpferisch waren. Trotzdem, es gab keine politische Kraft, die diese Proteste geführt hat. Die Regierung hat es geschafft, die einzelnen Armee-Regimenten wieder zu mobilisieren, zu reorganisieren und mit der Hilfe von russischen Truppen, die kritisch wichtige Infrastrukturobjekte geschützt haben und sozusagen die kasachischen Truppen Rücken und Deckung organisiert haben, ja, Rücken freigehalten haben. Die Regierung hat es geschafft, die Truppen zu reorganisieren und die Aufständischen zurückzuschlagen.
Zum Abschluss vielleicht, konnten die Menschen denn trotz der brutalen Gewalt, die ihnen von der Regierung entgegengebracht wurde, etwas erreichen? Und welche Perspektive haben die Leute jetzt auch vielleicht, nachdem so viele eben verhaftet worden sind oder eben gar in den Straßenkämpfen dann von Regierungstruppen getötet wurden?
Okay, die endgültigen Zahlen werden wir wahrscheinlich nie genau wissen. Also vorsichtig können wir davon ausgehen, dass ungefähr 12.000 Menschen verhaftet sind und dass mehrere hunderte gestorben sind. Wie viele genau, wissen wir nicht. Ja, und man muss schon sagen, diesen Menschen geht es dreckig. Deswegen kleiner Aufruf, falls Sie irgendwelche Protesten sehen zum Thema Kasachstan, gehen Sie dahin und fordern Sie die Freilassung von politischen Gefangenen. Das ist ganz wichtig. Ja, und die Menschen haben schon ziemlich viel erreicht. Auf jeden Fall, die alte Regierung wurde abgesetzt. Der Präsident Tokayev musste den alten Präsidentenclan, also diese Nazarbayev-Familie, aus allen Staatsinstitutionen, aus dem Staatsapparat, aus dem Machtapparat verjagen, weil die Leute unglaublich sauer und wütend auf Nazarbayev und seine Familie waren. Faktisch, es sind noch, ich glaube, es sind keine Repräsentanten der alten Familie sind an der Macht geblieben. Der Tokayev hat versprochen, den ressourcenorientierten Charakter der Wirtschaft zu verändern. Er hat versprochen, dass er 5 neue technische Universitäten öffnet, dass die Bildungsstandards erhöht werden. Er hat versprochen, dass die Oligarchen jetzt viel mehr aus ihren Kassen in die Staatskasse bezahlen werden und so weiter und so weiter. Also deswegen, obwohl die Protesten blutig zurückgeschlagen waren, haben die Menschen etwas erreicht. Sie haben den Staatsapparat erschüttert, erschreckt. Also ich denke mal, das waren wahrscheinlich die schrecklichsten 2 Wochen im Leben von Tokayev, vom Präsidenten von Kasachstan. Und ich denke mal, das Wichtigste ist auch die politische Erfahrung, die die Menschen gewonnen haben. Sie haben gesehen, dass wenn sie gut organisiert sind, wenn sie zusammen und solidarisch auftreten, dass sie auch die große Armee und Polizei entwaffnen und demoralisieren können, dass sie für Demokratie und für ihre Rechte auf die Straße erfolgreich kämpfen müssen. Ich denke mal, das ist die große Errungenschaft. Und ich denke nicht, dass die Proteste endgültig zu Ende sind. Ich würde sagen, das ist nur ein Anfang.
So, das war's auch schon mit einer Punktlandung heute mit dem Stoffwechsel, dem Magazin für Kultur und Politik und damit dem Magazin Corona-Krise Klassenkämpfe, dem Magazin darüber, wie sich Arbeitsbedingungen und Arbeitskämpfe durch Corona verändert haben. Ja, ich verabschiede mich heute, jetzt geht's gleich weiter mit Zellophan und ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem weiteren Programm von Radio Z am heutigen Freitag.